Wir lesen Vers für Vers durch das erste Buch Mose und wir versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir sind im Kapitel 38 heute Morgen. Sehr krasses Kapitel wieder mal, haben ein paar krasse Themen, aber hey, wir gehen Vers für Vers durch und das ist, was der Herr heute für uns hat. Wenn du zum Juwelier gehst, um einen Ring zu kaufen, mit einem Diamanten vielleicht, dann legt der Juwelier das normalerweise auf einen dunklen Hintergrund, also so dunkelblaues Samt oder schwarzes Samt. Denn auf diesem dunklen Hintergrund kommt diese Schönheit des Diamanten erst richtig zur Geltung. Und das ist so der Zweck dieses Kapitels hier. Wir haben uns ja letzte Woche gefreut, dass wir endlich in Josef ein gutes Vorbild mal haben in Israels Familie. Aber hier in diesem Kapitel wird die Geschichte von Josef unterbrochen und wir lesen die Geschichte von seinem älteren Bruder Judah. Er war der viertälteste, die ersten drei Söhne Israels, Ruben und Simeon und Levi, die sind ja schon disqualifiziert worden wegen ihrer Sünde und so Juda ist der Nächste in der Reihe als Anwärter für das Erstgeburtsrecht, aber leider werden wir sehen, dass er auch nicht viel besser ist als seine Brüder. Also es tut mir leid, wir müssen heute schon wieder mal von einem schlechten Vorbild lernen, aber wir können von jedem lernen, in dem Fall, was wir nicht tun wollen und nicht tun sollen. Das böse Herz von Juda hat sich ja schon ein Stück weit offenbart, als er vorgeschlagen hat, seinen Bruder Josef in die Sklaverei nach Ägypten zu verkaufen. Und das ist natürlich das erste Problem, dass wir Menschen haben, dass wir von Natur aus Sünder sind. Das heißt, die Veranlagung zu sündigen ist uns in die Wiege gelegt. Also ich muss meinen Kindern nicht sagen, hey David, teil doch nicht nur immer, behalt den Ball doch auch mal für dich. Oder Jonathan, du musst nicht immer nur die Wahrheit sagen, lüg doch ab und zu auch mal. Schau mal, ich zeige dir, wie es geht. Muss ich nicht machen? Das haben die ganz natürlich drauf. Ich muss sie im Gegenteil trainieren, im Weg der Gerechtigkeit. Trainieren im Gottes heilen, guten Lebensstil. Und wir sind Sünder und davon brauchen wir Erlösung durch Jesus Christus. Und ein zweites Problem, was wir hier bei Juda gleich sehen, ist, dass er mit den falschen Leuten abgehangen ist. Seht hier im Vers 1, es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adulam einkehrte, dessen Name war Hira. Wir können sagen, sein bester Freund war ein Kananiter namens Hira. Und wir haben in den vergangenen Kapiteln schon so ein wenig von diesem Einfluss gesehen, dem negativen Einfluss, den die Kananiter auf die Kinder Israels ausgeübt haben. Diese Kananiter, heute würde man sagen, Nichtchristen, vielleicht Materialisten, Menschen, die für andere Götzen leben. Und weil dem so war, wird Gott sein Volk auch rausholen aus dem Land Kanaan und dann, als er sie 400 Jahre später zurückbringt, wird er ihnen ganz klar sagen, ihr könnt mit diesen Kananitern nicht zusammenleben. Ihr sollt abgesondert sein. Lest euch vor 5. Mose Kapitel 7 zum Beispiel. Da sagt der Herr, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen. Und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, sollst du unbedingt den Bann an ihnen vollstrecken. Im Besonderen sagt er, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen, und er würde dich schnell vernichten. sondern so sollt ihr an ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Also schließt keinen Kompromiss mit ihren Götzen. Und ihr wisst, diese Götzenstatuen, die standen für einen besonderen Lebensstil. Die Aschera zum Beispiel war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und wenn ihr so eine Statue anschaut, dann wird die als Frau dargestellt, deren ganzer Oberkörper mit Brüsten übersät ist. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie diese Heiden diese Göttin angebetet haben, nämlich durch Tempelprostituierte, zu denen die Männer dann eingegangen sind. Also heute hätte man vielleicht keine Aschera-Statue, sondern ist es das Playboy-Häschen. Die Symbole haben sich ein bisschen verändert, aber die Götzen sind im Wesentlichen dasselbe. Und dann heißt es da weiter in der Stelle, also sollst keine Kompromisse mit ihren Götzen eingehen, denn du bist dem Herrn, dein Gott, ein heiliges Volk. Du bist abgesondert für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst. Und dieser Aufruf zur Absonderung von Gottes Volk, das ist auch was, was wir im Neuen Testament sehen. Das wird auch im Neuen Testament wiederholt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen im 2. Korintherbrief im Kapitel 6. Ich möchte da lesen ab Vers 14. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Die Stelle kennt ihr schon. Da sagt Gott: Uns geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Lasst euch nicht zusammenspannen mit ihnen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit dem Belial, dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und weil dem so ist, heißt es dann weiter im Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Gott möchte, dass wir anders leben. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht christliche Freunde haben dürfen oder dass du in der Schule so zwei Reihen hinter den Nichtchristen sitzen musst. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in der Welt und Jesus sagt uns, wir wollen das Licht der Welt sein oder wir sind das Licht der Welt und wir sind das Salz der Welt. Wenn die Menschen uns sehen, wie wir leben, dann sollen sie hungrig und durstig werden auf Jesus. Aber ich glaube, diese Verse sagen uns, wir wollen nicht prägende Beziehung haben mit Götzendienern. Also in dem Sinn, dass sie uns prägen. Wir wollen uns nicht so unter den Einfluss von nichtchristlichen Freunden begeben, dass wir uns nicht im Falle des Falles zurückziehen können. Zum Beispiel in der Ehe begeben mit jemandem, der nicht Jesus lieb hat. Es soll umgekehrt sein. Wir wollen einen gottesfürchtigen Einfluss auf sie haben. Aber wenn wir merken, dass sie uns mehr beeinflussen als wir sie, wenn wir anfangen zu denken und zu reden wie sie, dann ist es ein Warnsignal für uns. Und man kann da keine Grenzen aufstellen. Das ist für jeden von uns individuell unterschiedlich, wie viel jeder auch tragen kann und wie stark jeder sein kann in seiner Nachfolge. Also diese Grenzen sind hier fließend. Das muss jeder für sich selbst beachten und erwachsen sein. In der Soziologie gibt es diesen Begriff des signifikanten Anderen. Das sind die Menschen, die uns prägen, also wie unsere Eltern oder Geschwister oder unser Ehepartner oder auch unsere Clique, unsere besten Freunde, unsere besten Freundinnen. Und ich glaube, diese signifikanten Anderen in unserem Leben sollten Jünger Jesu sein. Menschen, die auch Jesus nachfolgen wollen. Also Menschen, mit denen wir diese tiefsten, bedeutsamen Beziehungen haben, mit denen wir da abhängen, die prägen uns. Kennt das aus Erfahrung? Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich lebe jetzt schon seit einigen Jahren bei euch Germanen und ihr seid meine Freunde. Und ich rede schon so wie ihr. Ich rede sogar schon manchmal ein bisschen pfälzisch. Und ja, ich weiß. Aber wenn ich nach Hause komme, nach Österreich, sagt meine Familie, du hast einen deutschen Akzent. Und das ist so. Und obwohl ich mich bemühe, mit meinen Kindern schön zu reden, also österreichisch zu reden, wir werden nach Ostern dann einen Deutschkurs anbieten übrigens, damit ihr schön reden lernt. Obwohl ich mich bemühe, mit meinen Kindern österreichisch zu reden, reden die so wie ihr. Die können gar nicht österreichisch reden. Und so ist es mit dem negativen Einfluss der Welt in unserem Leben. Was heißt das? Das heißt, wir müssen uns unsere Freundschaften und unsere Beziehungen weise aussuchen. Und ich denke, ihr Eltern, auch ist es wichtig, dass unsere Kinder Beziehungen haben mit christlichen Freunden. Selbst vielleicht, wenn die weiter weg wohnen als die nichtchristlichen Schulfreunde. Ich würde euch einladen, seid bereit, sie zu fahren, damit sie Gemeinschaft haben können, damit sie in eine Jugendgruppe kommen können, auf Freizeiten zu fahren. Ihr Eltern, das ist gut investierte Zeit und das ist gut investiertes Geld. Ihr wisst, wie sehr gerade junge Leute, Kinder, Jugendliche beeinflussbar sind und geprägt werden von ihrer Clique. Und ich wünsche mir das für meine Kinder, dass sie mal Freunde haben, die Jesus lieb haben, die sich gegenseitig stärken können und ermutigen können in ihrer Nachfolge von Jesus und nicht Freunde haben, die sie runterziehen und die sie verführen. Und wir sind gerade am Beten auch, ob wir eine neue Jugendgruppe starten in der Gemeinde. Wenn da jemand ein Herz dafür hat, für Jugendarbeit, kommt auf mich zu. Vielleicht heißt das für uns Eltern auch manchmal, dass wir unserem Kind sagen müssen, du, ich möchte nicht, dass du mit dem Freund oder der Freundin abhängst, weil ich sehe den negativen Einfluss, den er oder sie auf dein Leben hat. Und das Wichtigste ist, jeder von uns sollte eine Vision haben, ein signifikanter anderer zu sein, einen gottesfürchtigen Einfluss zu haben auf die Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Auf jeden Fall im Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und seht hier an diesem Vers auch diese Progression, das ist fortschreitend, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und den Weg der Sünder nicht betritt und der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also zuerst hört er, dann geht er mit und am Ende sitzt er mit ihnen zusammen. Wir sehen, wie dieser Mann runtergezogen wird von diesem gottlosen Einfluss, von diesen gottlosen Beziehungen oder Beziehungen mit gottlosen Menschen. Judah hat nicht nach diesem Rat gehandelt. Erstens hat er bei Hiram gewohnt und dann zweitens lesen wir jetzt im Vers 2, er heiratete eine Heidin. In Vers 2 lesen wir dort, sei Juda die Tochter eines kananitischen Mannes mit Namen Schua und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein, das heißt, er heiratete sie. Sein Vater Jakob war an seiner Partnerwahl und seiner Hochzeit offensichtlich gar nicht beteiligt. Der Juda, der hat so sein eigenes Ding gedreht hier. Dem war es egal, was der Papa, was die Familie gedacht hat. Vielleicht hat er sich daran erinnert, an das, was sein Urgroßvater Abraham und sein Großvater Isaac ihren Söhnen gesagt haben, dass sie gesagt haben, dass sie sich keine Frau nehmen sollen von den Töchtern der Kananiter, in deren Mitte sie wohnen. Und das wollte der Judah nicht hören. Er wollte einfach tun, was er wollte. Also zog er weg von seiner Familie und zog sein Ding durch. Und hey, wenn das deine Einstellung ist, dann kannst du dir fast sicher sein, dass du in die falsche Richtung läufst. Ich höre das öfter mal in Seelsorgegesprächen, dass Leute um Rat fragen, aber eigentlich suchen sie nur nach Bestätigung für das, was sie eigentlich tun wollen. Und wenn du ihnen einen anderen Rat gibst, dann ist ihnen das egal und sie tun trotzdem das, was sie wollen. Ken Grace hat mal auf einer Männerfreizeit gesagt, wir machen bei uns in unserer Gemeinde nicht viel Ehevorbereitung, weil die Leute wollen ihnen zuhören. Die machen eh, was sie wollen. Er sagt, wir warten, bis sie verheiratet sind und dann Probleme haben in der Ehe und dann kommen und dann sind sie bereit zuzuhören. Ist mein Wahres dran. Aber wie viel weiser ist es, wenn wir gleich auf Gottes fürchtigen Rat hören? Also hört auf eure Eltern, hört auf die Leute, die euch lieb haben und die Gott lieb haben. Ich sage ja nicht, dass wir immer das tun müssen, was sie uns sagen, aber hört doch offen zu und betet drüber, was sie sagen. Besonders, wenn sie euch warnen. Sie meinen es gut mit euch. Rennt nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das macht Aua. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich kann euch jungen Leuten das sagen, wenn du in einem christlichen Elternhaus groß werden darfst, dann bist du reich gesegnet. Das ist ein Segen. Denk nicht, du verpasst was oder du hast was verpasst. Das Einzige, was du verpasst, ist Aua. Lauf nicht in die Welt, um dein Glück zu suchen. Denk nicht, dass diese gottlosen Hierams so cool sind. Manchmal denken junge Christen das. Wow, hier diese weltlichen Schulkollegen, die sind so cool drauf. Und die Typen, die da auf MTV auftreten, wow, die sind so cool. Die sind kaputte Typen. Die leben einen kaputten Lebensstil. Dann wisst ihr, dass Madonna ein Kinderbuch geschrieben hat. Das ist fast nur zu lachen. Ne? Die Leute versuchen uns zu erklären, wie Kindererziehung funktioniert oder irgendwo mit Kindern. Die haben keine Ahnung. Lass sie nicht dein Leben zerstören. Vers 3 lesen wir weiter und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Das ist ein interessanter Name für uns. Ich frage mich, wenn es eine Tochter gewesen wäre, wäre ihr Name dann sie? Er bedeutet so viel wie wachsam übersetzt. Finde ich auch ein bisschen widersprüchlich, weil Judah gerade nicht geistlich wachsam war. Aber vielleicht war er ja geistlich so getäuscht, dass ihm das gar nicht mehr selbst auffiel. Ich treffe immer wieder Christen, die voll in faulen Kompromissen leben, aber denken, sie seien die besten Nachfolger Jesu. Sünde macht uns blind. Vers 4, und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Judah aber war zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Judah nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, der Name war Tamar. Und es war damals in der Kultur so, die Väter haben das für ihre Kinder ausgemacht, haben den Partner ausgesucht für ihre Kinder. Vers 7, aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Und auch Papa Judah war ein Stück weit mitverantwortlich dafür, denn er war der Sohn eines weltlichen Vaters und einer heidnischen Mutter. Ist keine große Überraschung, dass auch er böse war. Offensichtlich so sehr, dass Gott ihn frühzeitig abrief. Dass er nicht noch mehr zerstören konnte ist eigentlich ein Ausdruck von Gottes Gnade und von Gottes Schutz. Sehen wir auch im Neuen Testament, wenn ihr die Geschichte von Ananias und Sapphira lest in der Apostelgeschichte 5, die einen gottlosen Einfluss in der Gemeinde hatten. Ich glaube nicht, dass sie verloren sind, aber ich glaube, dass Gott gesagt hat, okay, komm heim, ist gut, bevor du noch mehr anrichtest. Vers 8, da sagte Judah zu Onan, geh zur Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommenschaft erstehen. Das war eine Tradition, die später ins Gesetz gegossen wurde. Ihr könnt das in 5. Mose Kapitel 25 nachlesen. Das Land war an die Familien, an die Kinder verteilt und das Land war damals sehr wichtig. Später noch das Erbteil im Land Israel der einzelnen Familien und Stämme. Stammbäume waren ganz wichtig in Israel. Und es ging bei dieser Tradition um das Fortbestehen der Familie, um das Fortbestehen des Erbteils in Israel. Auch um die Versorgung der Witwe, die von Nachkommen abhängig war. Und so, wenn jetzt der Mann einer Frau starb und die hatten noch keine Kinder, dann war es die Verantwortung des ältesten Bruders, diese Frau, diese Witwe des verstorbenen Bruders zu heiraten. Und der erste Sohn dieser Ehe, der galt dann als der Sohn des Verstorbenen und erbte sein Erbteil und führte seinen Namen weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Brüder deshalb auch sehr interessiert waren, wen ein Bruder geheiratet hat. Vers 9, da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Ein bisschen bekanntes Thema jetzt. Aber hey, was soll ich machen? Steht hier in unserem Text. Wir haben natürlich dieses Wort Onanieren von dem Namen Onans. Aber was er hier getan hat, hat mit Masturbation jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern er praktiziert hier Coitus Interruptus, also Empfängnisverhütung, würden wir es heute sagen. Einzige Stelle in der Bibel, die dieses Thema anspricht übrigens, denn in der damaligen Kultur war das überhaupt kein Thema. Das Ziel der Menschen damals war, so viele Kinder wie möglich zu haben. Die waren froh, wenn sie Kinder hatten. Und die Bibel sagt uns, Kinder sind ein Segen von dem Herrn. Und ich sage Amen dazu, aus meiner Erfahrung. Ich bin so beschenkt mit meinen Kindern, bringen so viel Freude, so viel emotionalen Reichtum. Kinder sind auch so tolle Werkzeuge in den Händen des Herrn, um uns zu formen und uns zu schleifen. Ist eine wirklich tolle Sache. Im Psalm 127 lesen wir, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Und ich glaube, wir brauchen so eine Reich-Gottes-Perspektive für unsere Kinder, für unsere eigenen oder wenn ihr keine eigenen Kinder habt, für unsere Kinder, die wir als Gemeinde haben. Wir können sie bejüngern und wir können sie sozusagen vorausschießen, wie Pfeile. Unsere Kinder werden noch da sein und hoffentlich Reich Gottes bauen, wenn wir schon lang abgetreten sind. Und es ist eine der wichtigsten und großartigsten Berufungen, Kinder als Jünger Jesu großzuziehen. Und Leute, das wird euch der Kindergarten nicht abnehmen. Das müsst ihr schon selbst tun. Aber es heißt dabei in diesem Psalm, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Also ein Soldat ist froh, wenn er mehr Pfeile hat, als wenn er weniger Pfeile hat. Das ist das biblische Bild, die biblische Sicht von Kindern. Ist eine wunderbare Sache. Und ich glaube, wir müssen da auch ein Stück weit umdenken an diesem Punkt als Christen. Wir, würde ich sagen, leben in einer relativ kinderfeindlichen Kultur, wo Kinder oft als Last gesehen werden oder als Hindernis auf dem Weg zur Karriere oder zum Wohlstand oder zur Selbstverwirklichung. Jedes siebte Kind darf nicht mal leben. In unserem Land wird ermordet, bevor es geboren wird. Und das ist nur die offizielle Statistik. Wahrscheinlich sind es in Wahrheit sogar noch mehr. Das ist ein großes Unrecht. Viele Kinder werden gleich mit einem Jahr schon in die Kinderkrippe gesteckt. Und ich finde es auch unglaublich, manchmal die Reaktion, die man bekommt von Leuten, wenn ich mit meinen kleinen Kindern einkaufen gehe zum Beispiel. Also man kriegt auch oft positive, oh wie süß und so. Aber immer wieder trifft man Leute, die fühlen sich echt angepisst, wenn man es wagt, Kinder in ihren heiligen Supermarkt zu bringen und ihre heilige Einkaufsruhe irgendwie zu stören oder so. Das ist total krank. Ich sage dann, gehen Sie doch um 10 Uhr einkaufen oder um 9 Uhr, sind keine Kinder da und die werden mal ihre Rente bezahlen. Also. Aber deshalb sind wir ein aussterbendes Volk. Ein Stück weit auch ein emotional armes Volk, denke ich. Ich denke, viele Einzelkinder verpassen auch viel von dem Segen, Geschwister zu haben. Und unser Rentensystem ist so nett aufrechtzuerhalten. Eigentlich müsste jeder von uns mindestens 3 Kinder haben. Rainer, du bist mein Held. Na, um dieses System aufrechtzuerhalten, müsste jeder eigentlich 3 Kinder haben oder mehr. Deswegen wird es auch krachen, unser Rentensystem. Aber ich möchte uns Christen herausfordern, radikal anders über Kinder zu denken, als diese Welt es denkt. Ich persönlich hätte lieber ein weiteres Kind als ein zweites Auto oder ein größeres Haus oder, keine Ahnung, einen nobleren Urlaub. Der Segen ist nicht zu vergleichen. Und ich glaube, manche Christen gehen zu weit mit diesem Vers hier. Die nehmen diesen einen Vers und sagen, dieser Vers sagt uns, Christen dürfen überhaupt nicht verhüten. Empfängnisverhütung ist böse an sich. Ich persönlich glaube nicht, dass dieser Vers das sagt. Was Onan getan hat, war böse wegen seiner Motivation. Wir haben gelesen, es war total selbstsüchtig. Seine Motivation war, er wollte seinem Bruder keine Nachkommen erwecken. Ich habe nichts davon. Mein Bruder ist mir egal. Der Name meines Bruders ist mir egal. Vielleicht hat er sich auch gedacht, okay, wenn die Tamar keine Kinder bekommt, dann werde ich das Erbteil meines Bruders erben. Die Tamar war ihm offensichtlich auch egal. Er mochte es, mit der Tamar ins Bett zu gehen, aber er hat sie eigentlich nur gebraucht für seine Selbstbefriedigung. Sie als Person war ihm offensichtlich egal. Er dachte nur an sich. Und das war das Böse in seinem Herzen, in dieser Situation. Also ich denke, die Kernfrage, wenn wir über das Thema Verhütung reden, ist wie bei so vielen anderen Dingen in unserem Leben auch, was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation zu verhüten? Wir wissen, dass Abtreibung falsch und böse ist. Also das Töten eines Kindes nach der Empfängnis, nachdem Samenzelle und Eizelle verschmolzen sind. Und das schließt einige Mittelchen aus, die bei uns offiziell als Verhütung verkauft werden. Dinge wie die Spirale oder Antibabypillen, die auch abtreibende Wirkungen haben oder natürlich auch die Pille danach. Ich würde auch sagen, dass es nicht im Sinne Gottes ist, wenn ein Ehepaar sagt, wir wollen überhaupt keine Kinder haben. Schließlich hat Gott den Menschen gesagt, der erste Auftrag war, seid fruchtbar und vermehret euch. Ich möchte niemandem zu nahe treten da, aber ich denke, ein Stück weit ist es auch eine asoziale Einstellung, ne? In unserer Gesellschaft, wo unser Rentensystem auf Umlagefinanzierung beruht von einer Generation für die Vorgängergeneration. Ich finde es ja witzig, dass manchmal Familien mit vielen Kindern als asozial bezeichnet werden. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Aber egal, ich würde auf jeden Fall nicht so weit gehen, zu sagen, dass Verhütung an sich Sünde ist. Es mag gute Gründe geben, die dafür sprechen. Also zum Beispiel, wenn eine Frau ein Medikament nehmen muss, das ein ungeborenes Kind schädigen würde, oder wenn eine Schwangerschaft die Gesundheit der Frau gefährden würde, oder wenn man sich ein weiteres Kind nicht leisten kann und es nicht ernähren könnte. Aber bitte, das sind alles sehr, sehr persönliche Gründe und Entscheidungen, dass jedes Ehepaar mit sich und Gott ausmachen muss. Da darf niemand reinreden und da soll auch niemand anderer reinreden, und so sollen auch wir mit diesem Thema umgehen. Immerhin hat Gott es ja so gemacht, dass eine Frau nicht ständig fruchtbar ist, sondern ihr wisst, wie es funktioniert. Und wir können auch mit diesem Zyklus sozusagen mitarbeiten. Das sagt uns auch, dass Kinderzeugen nicht der einzige Zweck von Sex ist, biblisch gesehen. Es darf durchaus auch Spaß machen und Freude machen. Ist wichtig für die emotionale Einheit und Intimität in der Ehebeziehung. Aber ein wichtiger Punkt ist auch hier, dass Sex keine selbstsüchtige Angelegenheit ist. Sexualität, Sex ist auf den anderen angelegt. Es geht nicht um Selbstbefriedigung, sondern es geht darum, den Partner zu befriedigen und ihm eine Freude zu machen. Und auch erst dann ist Sex für uns selbst wirklich befriedigend. Das Prinzip, das die Bibel uns gibt, 1. Korinther 7, ist: Dein Leib gehört nicht dir selbst. Dein Leib gehört deinem Ehepartner. Oder wenn du noch nicht verheiratet bist, deinem zukünftigen Ehepartner. Also gib ihm keinen anderen. Und auch da wird gleich der Judah daneben hauen. Also dein Leib gehört deinem Ehepartner, und zweitens, dein Leib gehört dem Herrn. Auch mit unserer Sexualität können und sollen wir und wollen wir Gott verherrlichen. Da ist nichts Ungeistliches dran. Ihr könnt 1. Korinther 6 mit mir aufschlagen. 1. Korinther 6, wir wollen ab Vers 13 lesen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, das heißt Sexualität, Sex außerhalb der Ehe, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, Sex außerhalb der Ehe, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, größten Preis, der je bezahlt wurde. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das soll unser Fokus sein. Vers 10. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß geworden ist, mein Kleiner, mein Jüngster. Denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Hause ihres Vaters. Judah war auch an dem Punkt ein Sohn seines Vaters Jakob. Das Betrügen hatte die ganze Familie ganz gut gelernt, hatte gar nicht die Absicht, seinen jüngsten Sohn der Tama zu geben. Ich weiß nicht, was die Frau kocht, aber zwei Eltern haben es nicht überlebt. Ich werde nicht den dritten geben. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und dadurch wurde auch Juda frei und ein Kandidat, um der Tama Nachkommen zu erwecken und sich um seine verwitwete Schwiegertochter zu kümmern. Aber daran hat er natürlich nie im Leben gedacht, er war ja nicht lebensmüde. Was hat er getan? Als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscheren hinauf nach Timna. Er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Oh oh, da haben wir ihn wieder, seinen heidnischen Freund. Das verspricht nichts Gutes. Und erinnert euch die Stadt Timna an etwas? Hat irgendwer eine Assoziation mit der Stadt Timna? Das war die heidnische Stadt, aus der Simson seine erste Frau sich geholt hat, und damit haben alle seine Probleme begonnen. Und es wurde der Tama berichtet: Siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt, denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Also die haben sich offensichtlich verschleiert, damals die Prostituierten. Und sagte: Auf, lass mich zu dir eingehen, denn er kannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Tama war nicht auf den Kopf gefallen, die hat geschnallt, was ihr abging, und die hatte einen gewieften Plan, wie sie sich selbst zu ihrem Recht verhelfen wollte. Und die Situation ist folgende: Juda ging mit seinem heidnischen Freund in eine heidnische Stadt, um eine Party zu feiern, auf eine heidnische Party. Schafe scheren war wie das Erntedankfest bei den Bauern für die Hirten damals. Das war ein Anlass zum Feiern, und dieses Schafscherfest hatte immer auch einen religiösen Aspekt. Und wie beteten die damals ihre Fruchtbarkeitsgötter an? Na, durch Sex, durch Unmoral, durch Sex mit Tempelprostituierten. War eine ziemlich perverse Kultur, so wie unsere heute auch. Und das war Judas Ziel hier. Das war die Art und Weise, wie er sich über den Tod seiner Frau hinwegtrösten wollte. Das bringt für uns die Frage auf: Wie tröstest du dich? Wo gehst du hin, wenn du traurig bist oder wenn du dich so ein bisschen depressiv fühlst? Ich hoffe zum Herrn. Im Gottesdienst vielleicht oder zu den Geschwistern. Und nicht ins Puff oder ins Pub oder auf die Party mit den weltlichen Freunden. Tama verkleidet sich als Tempelprostituierte, und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt, die waren offensichtlich verschleiert. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte: Auf, lass mich zu dir eingehen, denn er kannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte: Was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Wie wirst du mich für meine Dienste bezahlen? Da sagte er: Ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte: Wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er: Was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte: deinen Siegelring mit dem großen J für Juda drauf. Und deine Schnur, also Siegelring samt der Kette oder Schnur, woran der hing, und deinen Stab der in deiner Hand ist. Und er gab es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Was gibst du mir? Wir könnten sagen, meine Identität und meine Position. Das ist, wofür der Siegelring und der Stab stehen. Und wenn du sexuelle Sünde praktizierst, Sex außerhalb von Gottes heilen Rahmen der Ehe, dann passiert genau das. Dann verlierst du ein Stück von dir selbst, von deiner Identität, von deiner Seele, von deinem Zeugnis, deine Position und noch so viel mehr. Du beraubst dich und den anderen, mit dem du sündigst. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Da stand sie auf und ging hin, sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Juda aber sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes, des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute ihres Ortes, wo ist jene Geweihte, also Tempelhure, na, dem Götzengeweihte, die zu Enajim am Weg war. Sie aber sagten, hier ist keine Geweihte gewesen. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch sagen die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Juda, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe dieses Böckchen gesandt und du hast sie nicht gefunden. Ich will nicht, dass dieser Dreck, den ich im Geheimen tue, an die Öffentlichkeit kommt. Das funktioniert nie, Leute. Jesus hat gesagt, was ihr im Verborgenen tut, die Spatzen werden es von den Dächern pfeifen. Gott wird schon dafür sorgen. Seine Gnade eigentlich, dass er uns nicht davonkommen lässt mit unserer Sünde. Sieht hier Vers 24. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Leute wussten, dass sie sich als Hure verkleidet hatte. Heißt nur, dass sie außerehelich schwanger wurde. Das heißt, dass sie Sex außerhalb der Ehe praktiziert hat und das nennt die Bibel Hurerei. Also biblisch gesprochen bist du entweder verheiratet oder eine Hure oder ein Hurer. Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Wie grausam. Die Tamar galt als Ehebrecherin, weil sie ja mit dem Schäler verlobt war. Sie soll verbrannt werden. Oh, wie hässlich unsere eigene Sünde im Leben von anderen aussieht. Und oft empören sich religiöse Leute am meisten über den eigenen Dreck, den sie bei anderen sehen. Und ich frage mich oft bei diesen selbstgerechten Leuten, die sich über die Sünde eines anderen so empören, ob das nicht eine Selbstoffenbarung ist. Juda erinnert mich an David. Erinnert euch an die Geschichte von David, nachdem David ein Ehebrecher geworden ist und ein Mörder geworden ist, kam der Prophet Nathan zu ihm und hat ihm so eine kleine Geschichte erzählt. Geschichte von einem kleinen Lämpchen, das ein armer Mann hatte. Und sein reicher Nachbar, der hatte viele Schafe und große Herden und der hat einen Gast bekommen. Aber ihm tat es leid, eins von seinen Schafen zu schlachten, also nahm er dieses kleine Schäfchen, das einzige Schäfchen seines armen Nachbarn und hat es geschlachtet. Und der Prophet hat zu David gesagt, David, was soll mit diesem Mann geschehen? Und David hat gesagt, er soll sterben. verrückt im Gesetz, wenn jemand was gestohlen hat, dann muss er es erstatten, aber er musste nicht sterben. Aber David sagt, er soll sterben. Und dann schaut der Prophet Nathan dem David in die Augen und sagt, David, du bist dieser Mann. Und wir müssen es David zugute halten, dass er seine Sünde bekannt hat und dass er Buße getan hat. Aber selbe Einstellung wie Judas. Oh, seine eigene Sünde im Leben eines anderen war so furchtbar und so, wie kann der nur verbrennen und sterben. Und Vers 25, als ich nun hinausgeführt wurde, hier auf dem Scheiterhaufen, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuch doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist im Recht mir gegenüber. Na, wem gehört dieser Siegelring mit dem großen J? Gab nur einen. Sie ist im Recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Erwischt. Wie peinlich. Wäre besser gewesen, wenn er gleich Buße getan hätte, bevor er hier in aller Öffentlichkeit gedemütigt worden wäre. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. Das heißt, er hat nicht mehr mit ihr geschlafen. Vers 27. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. War wichtig, wer der Erstgeborene ist in der Kultur, ne? Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sagte, was für einen Riss hast du deinetwegen gerissen. Und man gab ihm den Namen Peres. Peres bedeutet so viel wie Riss oder Dammriss. Mann, was für ein verrückter Name. Der arme Kerl ist sicher gehänselt worden in der Schule. Oh Mann, ich will hier gar nicht ins Detail gehen, dass ich das vorlesen muss hier. Bibel ist ein krasses Buch, oder? Und danach kam sein Bruder heraus, an dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Serach. Sonnenaufgang, das klingt schon besser, ne? Oh Mann. Was für eine kaputte Familiengeschichte der Juda hatte. Er hat durch seine Kompromisse und durch sein schlechtes Vorbild seine Söhne zerstört, eigentlich. Und am Ende hat er Söhne mit einer Hure oder mit seiner Schwiegertochter gezeugt, die sich als Hure verkleidet hatte und die er eigentlich gar nicht heiraten wollte. Was für ein Kontrast zu Josefs Geschichte. Und die werden wir nächste Woche weiterverfolgen, preis im Herrn. Wieder zurück zum guten Vorbild von diesem Kapitel. Du kannst entweder ein Josef sein oder du kannst ein Juda sein. Das ist deine Entscheidung. Wir können zum Abschluss Matthäus Evangelium Kapitel 1 aufschlagen. Und ich möchte euch was Cooles zeigen da. Matthäus 1, da lesen wir den Stammbaum Jesu. Und da sehen wir, dass im Vers 3 Juda und Tamar über ihren Sohn Peres in der Linie des Messias waren. Und im Vers 5 sehen wir eine weitere Hure, Rahab. Und im Vers 6 sehen wir die Ehebrecher David und Bathseba. Und dann sehen wir noch einige böse Könige von Juda, wenn du Gott wärst und du würdest dir eine Linie aussuchen, um in diese Welt zu kommen, würdest du dir nicht einen saubereren Stammbaum aussuchen als diesen? Aber Philipperbrief 2 sagt uns, Jesus ist Gott. Aber er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er wurde wirklich einer von uns. Und unser wunderbarer Gott hat sich nicht irgendeine saubere Familie ausgesucht, sauberen Stammbaum, sondern eine sündige Familie. Er machte sich wirklich zu nichts. Er identifizierte sich mit uns, ohne selbst zu sündigen. Und dann heißt es da weiter, unter Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde zu uns, er wurde zur Sünde, um diese unsere Sünde an unser Kreuz zu tragen, das wir verdient haben, und um unsere Schuld zu bezahlen. Und er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben im Austausch für dein versautes Leben an. Wir müssen es nur annehmen. Du musst dich nur ihm anvertrauen. Möchtest du gerne rein sein? Möchtest du gerne frei sein? Frei von deiner Schuld? Frei von deiner Schande? Wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle Sünder. Wir alle brauchen Jesus. Und natürlich ist es am heilsten und am besten, wenn wir gleich wählen, so wie Josef zu leben. Das spart uns viel Leid und Drama in unserem Leben. Aber selbst wenn du so gelebt hast wie Judah und wenn du dich schmutzig fühlst, bring deine Schuld zu Jesus und du kannst wieder rein sein. Reiner als je zuvor. Und du kannst ab heute ein Josef sein oder eine Josephine. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Ich danke dir, dass dein Wort, die Bibel, so ein ehrliches Buch ist, dass sie Sünde nicht versteckt und selbst den Mist von den Helden, selbst den Mist von deinen Vorfahren, Jesus. Das ist echt, das ist ehrlich, was wir hier leben, das ist die Wahrheit. Und ich danke dir, dass es auch die Wahrheit ist, dass du gekommen bist, um für unseren persönlichen Mist und Dreck zu bezahlen. Danke, Jesus, dass wir das heute feiern durften im Abendmahl. Dass du gekommen bist und unsere, meine persönliche Lebensschuld getragen hast und bezahlt hast und es aus der Welt geschafft hast. Danke für diese Gnade. Und Vater, ich möchte auch beten, wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht für sich persönlich angenommen hat, dass du Überführung schenkst und große geistliche Klarheit schenkst und Freiheit schenkst, auch dieses Geschenk anzunehmen und zu sagen, ja, ich will dich, Jesus, komm in mein Leben. Ich vertraue mich dir an. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und mach mich neu. Ich will ein Josef sein ab heute. Ich will dir folgen. Ich will Gott Ehre bringen. Denn dafür sind wir geschaffen. Und ich danke dir, Vater, dass wir in Jesus mit dir leben dürfen, jeden Tag unseres Lebens, bis in alle Ewigkeit. was für eine wunderbare Gnade du uns geschenkt hast, was für eine wunderbare Hoffnung du uns gegeben hast. Herr, füll unsere Herzen mit der Freude an unserer Errettung. Wie Paulus gesagt hat, freut euch, und nochmal sage ich euch, freut euch. Amen. Und mit dieser Freude fülle und segne euch unser wunderbarer Gott. Amen.
Amen.